Guten Morgen und herzlich willkommen in unser aller Wochenende. Mein Name ist Florian Görling und ich arbeite als selbstständiger Finanzberater für die Deutsche Bank. Ich wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung und ganz viel Spaß mit Episode 54.
Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Wie immer etwas länger als unter der Woche, weil es gibt so viele spannende Themen, da nehmen wir uns am Wochenende einfach die Zeit. Vielleicht ist ja das eine oder andere für Sie, liebe Podcast-Freunde, dabei. Die geballte Macht der Abendblatt-Chefredaktion schlägt hier gleich auf. Wir halten natürlich die gottgegebene Hierarchie ein. Erst der Chefredakteur, nämlich Lars Haider. Seine Analyse zur Causa Olaf Scholz. Wird er nach seiner gerade geäußerten Selbstkritik seinen Stil ändern? Und meint er die Selbstkritik überhaupt ernst? Nach Lars dann der stellvertretende Chefredakteur Matthias Iken. Seine Aufgabe? 3 Umschläge, 3 Themen. Matthias muss einen Umschlag auswählen und erst dann weiß er, über welches Thema er sich mit mir unterhalten darf. Nee, Quatsch, unterhalten muss. Matthias kommt dann aus der Nummer nämlich nicht raus. Aber wir fangen natürlich nicht mit diesem Männerclan an, sondern mit einer Frau. Sorry, Jungs. Wir fangen an mit einer Frau, die uns allen Mut macht. Es sind schwierige Zeiten, in denen sich so viel verändert. Also diese Frau hat ein paar Tipps, wie wir unser Leben besser auf die Reihe bekommen. Und da werden wir natürlich alle hellhörig. Wir sind nämlich mit Anja Förster verabredet. Sie ist Unternehmerin, Beraterin und Bestseller-Autorin. Die Palette ihrer Kunden reicht von Vodafone, Liebherr bis zur Telekom und Aldi. Mit Anja sprechen wir jetzt über Brüche. Brüche im eigenen Leben sowie in der Welt, also in der ach so bösen Welt da draußen. Und vor allem darüber, wie wir mit diesen ganzen Veränderungen besser klarkommen. Denn, seien wir ehrlich, wer findet Veränderung schon gut? Anja bringt in diesen Tagen ihr neues Buch raus. Der Titel: 7 Superkräfte gestalten, leben und sein in einer chaotischen Welt. Anja, 7 Superkräfte. Was war der Anlass, dieses Buch zu schreiben?
Das Buch zu schreiben, der Auslöser war tatsächlich eine persönliche tiefe Krise, durch die ich vor 2,5 Jahren gegangen bin. Das war eine private Trennung von meinem Mann. Was aber bei mir erschwerend hinzukam, war, dass wir auch beruflich aufs Engste verbändelt waren und auch schon sehr viele Bücher zusammengeschrieben hatten. Das heißt also, es war ein plötzlicher, sehr radikaler Cut, privat, beruflich und auch, was meinen Heimatort anbetrifft. Ich bin umgezogen, bin nach Hamburg, in die schöne Stadt im Norden gekommen, 600 Kilometer von meinem alten Wohnort weg.
Aber Anja, das stelle ich mir tatsächlich hart vor. Also eine Trennung ist ja immer schon ein tiefer Einschnitt. Müssen wir uns ja nichts vormachen. Also eine Trennung,
absolut.
Emotional fährt alles Achterbahn. Aber wenn du dann mit deinem Partner auch beruflich noch im Grunde verheiratet warst, also doppelt verheiratet, das haut ja dann richtig rein.
Das haut richtig rein und das wirft mich oder hat mich auf mich selbst zurückgeworfen. Das Interessante war aber, rückblickend betrachtet, dass es mich gezwungen hat, wirklich diese Krise zu nutzen, um mich weiterzuentwickeln, um auch Dinge, die ich vielleicht vorher bei mir sehr gerne ausgeblendet habe, wirklich anzuschauen. Und meine Erkenntnis in der Retrospektive ist, es ist noch nie eine tiefgreifende, spannende Veränderung passiert, wenn du in der Komfortzone sitzt.
Ja, das glaub ich dir natürlich sofort. Trotzdem frage ich mich, also ihr trennt euch, das beschließt ihr irgendwann, warum auch immer. Also ihr sagt, jetzt ist es vorbei. Und dann hast du ja nicht einfach nur gesagt, ich lebe mein Leben weiter, sondern du hast es ja komplett auf den Kopf gestellt. Woher schöpfst du die Kraft in so einem Moment? Das wird ja viele andere Menschen auch interessieren. Woher kommt dann, und da sind wir vielleicht ja auch schon beim Buchtitel, 7 Superkräfte, welche Kraft hilft dir in so einem Moment zu sagen, ich treffe eine so radikale Entscheidung?
Wir kommen ja gleich noch zu den Superkräften, aber für mich wirklich der entscheidende Türöffner war zunächst mal eine Superkraft, die nenne ich radikale Akzeptanz. Und radikal muss ich jetzt noch kurz erklären, das hat ja keine gute Konnotation. Ne? Radikal sind halt oft so Dampfwalzenmanier, Meinung anderer überrollen, egal wie traumtänzerisch ich selbst unterwegs bin. Das ist aber nicht damit gemeint, sondern radikale Akzeptanz meint zunächst erstmal im lateinischen Wort Sinne radix, also eben wirklich im Ursprungssinne anzunehmen, es ist, was ist. Es ändert nichts, wenn ich dagegen bin. Ich akzeptiere die Situation so, wie sie ist. Das ist unglaublich herausfordernd, wenn die Situation dir nicht schmeckt.
Ja.
Wenn du die schwierig findest. Aber damit beginnt alles, weil du ja dann sagst, es ist, wie es ist. Ich investiere nicht meine Energie, in die Abwehr zu gehen oder zu sagen, nein, das darf nicht sein oder mir darf das nicht passieren oder ich will das nicht, sondern wirklich aus dieser Akzeptanz heraus zu sagen, okay, es ist, wie es ist. Und was kann ich nun tun, um mich langsam, ja, Schritt für Schritt, einen kleinen Schritt nach dem anderen am eigenen Schopf aus dieser Situation herauszuarbeiten.
Anja, das finde ich auch insofern spannend, weil zumindest habe ich das schon das eine oder andere Mal erlebt und vielleicht ist das auch nur menschlich. Also ich will das gar nicht jetzt in irgendeiner Form gleich mit so einem negativen Stempel versehen, aber einige Menschen neigen dazu, wenn sie in so ein Loch fallen, sich erstmal monatelang im Selbstmitleid zu suhlen. Und das, was du eben gesagt hast, dieses schnell, vielleicht nicht schnell, aber auf jeden Fall zu sagen, es ist, wie es ist und damit muss ich jetzt klarkommen. Diesen Sprung, der ist, glaube ich, nicht so einfach.
Der ist nicht so einfach und deswegen werbe ich ja dafür. Und deswegen ist es ja eine der Superkräfte. Denn wenn es super einfach wäre und jeder es könnte, müsste ich nicht drüber schreiben. Ich weiß genau, was du sagst. Es ist mit die herausforderndste Sache überhaupt. Ja, wirklich zu sagen, ich nehme die Situation an, in all ihrem Schmerz, in all ihrer tiefschwarzen Ausprägung, die sie für mich hat. Aber nichtsdestotrotz ändert es nichts, wenn ich dagegen bin. Und das ist ja im Prinzip, wenn du es unters Brennglas legst, eigentlich das Sinnloseste, eine Situation im Leben, die du nicht mehr ändern kannst, trotzdem dagegen zu sein.
Okay, Radikalität. Ja, ich weiß genau, was du meinst, manchmal mit negativ bewertet. Aber andererseits, es gibt ja auch so positive Radikalität. Ich weiß jetzt nicht, ob das für dich als Vergleich passt, aber ich sag's einfach mal. Ich höre von heute auf morgen damit auf, zu viel Süßigkeiten zu essen. Ich höre von heute auf morgen damit auf, Zigaretten zu rauchen. So, das ist ja dann in der Radikalität, weil es nicht anders geht.
Ganz genau, weil es nicht anders geht. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Also du lieferst eigentlich ein gutes Beispiel bei der zweiten Superkraft, die aber auch wunderbar in meine Krise reingepasst hat, nämlich dieses, die Eigenmacht zuzugestehen und nicht zu sagen, ich muss oder sollte mal aufhören mit dem Rauchen oder der Arzt hat mir aufgetragen, meine Ernährung zu verändern, sondern zu sagen, ich entscheide mich dafür oder ich habe grundsätzlich erstmal zwei Möglichkeiten. Ich kann in die Opferrolle gehen und sagen, ich würde ja gerne, aber es geht nicht, weil. Oder ich gehe in die Eigenmacht. Und auch das ist, und das ist mit eine große Herausforderung für viele Menschen, weil es natürlich sehr viel verführerischer ist, sich quasi als Opfer der Umstände oder mit dem Finger auf die anderen zu zeigen und zu sagen, ich kann da nichts dran ändern. Aber das ist für mich dieser Doppelsprung, ja, also radikale Akzeptanz, es ist, wie es ist, und dann zu sagen, ich entscheide mich, weil ich es mir wert bin, in die Eigenmacht zu gehen und ich akzeptiere damit, niemand kommt, um mich zu retten, außer ich selbst unternehme etwas.
Und Anja, wenn ich das jetzt auch versuche zu übertragen, das ist ja immer gleich so, im Kopf geht ja so ein Spiel los, dass man das auf bestimmte Situationen überträgt. Ich muss ja gar nicht unbedingt in einer tiefen Krise stecken. Ich kann das ja eigentlich auch in meinem täglichen Leben ansonsten anwenden. Da gibt's ja auch schon, ohne dass ich eine große Krise habe, genügend Umbrüche, genügend Veränderungen im Berufsleben, in der Familie, bei den Kindern in der Schule. Ständig ist irgendwas los. Und wenn ich da in irgendeiner Form, ich übernehme den Begriff, den du benutzt dafür, ist ja auch sehr plakativ mit den Superkräften, dann fällt mir ja allein schon das tägliche Leben leichter.
Absolut, absolut. Und wir müssen ja noch eine Sache hinzu addieren. Wir haben jetzt von einer privaten Krise gesprochen und wie du richtig sagst, das werden die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen kennen, ne? Krankheit, beruflicher Umbruch, Trennung, Tod eines geliebten Menschen. Gleichzeitig müssen wir aber dazu im Blick behalten, dass wir auch in unserer Welt wirklich dieser krisenhafte Umbruch das neue Normal ist. Und dazu müssen wir ja nur die Nachrichten uns anschauen. Also das heißt, wir reden ja momentan schon von Stapelkrisen, weil wir, wie wir es vielleicht vor 20 oder 30 Jahren kannten, dass mal eine Krise war, danach aber auch wieder ein bisschen Ruhe und dann kam irgendwie die nächste Herausforderung. Und das ist ja absolut nicht mehr der Fall. Und das heißt, genau hinter deiner Aussage ein riesiges Ausrufezeichen, denn dieses krisenhafte Verändern, sowohl im Leben selbst von jedem Einzelnen, aber eben auch auf dem großen Kontext, gesellschaftlich, politisch oder wirtschaftlich betrachtet, ist einfach eine Gegebenheit. Und das heißt, wir tun extrem gut daran, diesen Muskel der Resilienz, des Umgangs, der Eigenmacht, der Akzeptanz und wir sprechen vielleicht auch gleich noch über eine weitere Superkraft des mutigen Experimentierens, den zu stärken, denn es hilft uns einfach in dieser chaotischen Welt sehr viel besser zurechtzukommen.
Und ich glaube, dass das Leben dann auch automatisch mehr Spaß macht, wenn man mit bestimmten Dingen besser umgehen kann. Aber komm, lass uns über das Experimentieren sprechen, weil dahinter steckt ja dann möglicherweise auch eine Art und Weise, wie man mit Fehlern umgeht. Weil Experimentieren heißt ja, es kann auch schief gehen. Und ich glaube, mit Fehlern umgehen, da sind wir alle nicht ganz so gut, oder?
Genau, genau. Und insbesondere in Deutschland, Ingenieur, Kultur, alles muss bis auf die vierte oder sechste Nachkommastelle durchgerechnet werden. Das ist so dieses typische Denken. Und wir machen aber tatsächlich einen grundlegenden Fehler. Und zwar der Fehler ist, dass wir zwei Dinge vermengen. Nämlich Fehler und Fehlschlag. Und wenn wir über Experimente sprechen, nämlich du bist mutig, du betrittst Neuland. In meinem Fall, nehmen wir mal das Beispiel, ich ziehe von Süddeutschland nach Hamburg. Das war ja auch ein Experiment. Ja, ich wusste ja nicht, wie das funktioniert und ob mir das hier gefallen würde oder vielleicht auch nicht. Und das heißt, wenn so ein Experiment sich vielleicht doch nicht so entpuppt, wie du es gehofft hast, ist es für mich kein Fehler, sondern ein Fehlschlag. Du hast einfach gewisse Annahmen gemacht, die sich aber in der Realität nicht als so herausgestellt haben. Aber du kannst ja nicht in die Zukunft gucken und du musst deshalb dieses Risiko eingehen. Es wäre allerdings, um bei dem Wort Fehler zu bleiben, ein Fehler gewesen, es nicht zu tun. Und das müssen wir uns einfach klar machen und sehr viel mehr auch. Das hat wieder mit Eigenmacht zu tun, uns einfach viel mehr Mut zu attestieren und zu sagen, ich probiere es einfach. Und wenn es nicht funktioniert, dann bin ich einfach stolz auf mich, dass ich es probiert habe und ich ziehe die richtigen Lehren daraus und versuche eben zukünftig nicht nochmal die gleiche Sache zu wiederholen.
Anja Förster hat selbst eine große Lebenskrise erlebt, wie wir gerade gehört haben, und sie weiß also, wovon sie spricht. Deshalb macht der Buchtitel wahrscheinlich auch Sinn. Am 1. Februar kommt das Buch raus. 7 Superkräfte gestalten Leben und Sein in einer chaotischen Welt. Danke, Anja. Der Kanzler macht auf selbstkritisch. Das kann aber nicht unser aktueller Kanzler sein, werden jetzt einige sagen. Doch, doch. Olaf Scholz hat diese Woche ein sehr ausführliches Interview unseren Kollegen von der Zeit gegeben. Viele fanden dieses Interview zumindest erstaunlich. Ich gehöre auch dazu. Aber einer, der das definitiv besser beurteilen kann, ist Lars Haider. Nicht, weil er unser Chefredakteur ist, nee, so einfach ist das hier nicht, sondern weil Lars Olaf Scholz schon seit langem beruflich begleitet. Schon seit den Hamburger Zeiten. Er hat ihn oft interviewt, auch in vertraulichen Runden mit ihm zusammengesessen. Und daraus sind 2 sehr erfolgreiche Bücher über Olaf Scholz entstanden und schließlich moderiert Lars auch noch unseren wöchentlichen Podcast, das Scholz-Update. So Lars, was für eine Bühne, die ich hier für dich gezimmert habe. Nimmst du ihm das ab? Ist der wirklich selbstkritisch?
Ja, das nehme ich immer. Also ich glaube, in dieser Lage, der ist ja nicht doof, sondern der ist ja klug. Und warum guckt er dann selbstkritisch drauf? Und er hat ja auf Fragen geantwortet, die Selbstverständlichkeiten enthalten. Das, was jetzt als die Selbstkritik gewertet wird, dass er gesagt hat, dass er, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber ich als Bundeskanzler habe natürlich die Verantwortung. Ja klar. Wer denn sonst? Auf die Frage, ob er als Bundeskanzler eine Verantwortung für die Regierung hat, sagt er ja.
Binsenweisheit.
Es ist eine, na klar, was denn sonst? Also wenn er sagt, wissen Sie was, irgendwie das Problem ist, es ist eine Regierung von 3 Koalitionspartnern und da hat natürlich jeder eine Verantwortung, aber die großen Fehler habe ich gemacht. Das muss man sagen, das geht auf mich, da will ich meine Kollegen in Schutz nehmen, das wird was völlig anderes. Aber er sagt ja nur, ja klar, ich bin der Schulleiter, also deshalb ist meine Schule, deshalb bin ich auch an allem schuld, was hier in dieser Schule passiert.
Da muss ich zumindest Angela Merkel, ich komme mit dem Beispiel immer gern, ich habe viel Kritik natürlich an Angela Merkel, vor allem in den letzten Jahren ihrer Regierungszeit, aber die Osterruhe hat sie auf ihre, da hat sie gesagt, genau. Ich bin schuld, ich allein. Und sie ist durch 3 Gremien geturnt, sie ist im Bundestag, die Fernsehanstalten, hat allen Zeitungen Interviews gegeben und sie hat überall gesagt, ich war's allein. Und das fand ich groß.
Und das im Vergleich, also jetzt muss man ja, die Frage, die sich ja stellt, ist es jetzt allein Olaf Scholz schuld? Also hängt es vor allen Dingen an seiner Kommunikation? Der Meinung kann man sein, muss man aber nicht. Aber das ist ein guter Vergleich. Das war ganz eindeutig. Das ist hier nicht eindeutig. Das ist kein zerknirschter Kanzler. Das ist ein Kanzler, der sagt, ich als Kanzler trage die Verantwortung für die Arbeit der Regierung, wo du denkst, das kannst du eigentlich, das musst du eigentlich aus dem Interview rausstreichen. Ja, natürlich. Das ist so, als wenn einer sagt, am 24. Dezember ist Weihnachten.
Ja, ich muss dazu nochmal sagen, Peter Tschentscher, unser Bürgermeister, hat im Abendblatt-Interview Angela Merkel nochmal in Schutz genommen, hat gesagt, das ist zwar ihre Schuld, aber wir haben es mitgetragen, er wollte sie da sogar in Schutz nehmen. Fand ich eine große Geste von ihm. Muss man nicht unbedingt machen, nee, finde ich schon. Es gibt manche Sachen, die muss man auch mal aussprechen, finde ich schon wichtig. Olaf Scholz, finde ich, spricht viel aus, ohne tatsächlich was zu sagen. Und was ich so seltsam finde, es passt, jeder denkt, es ist erzwungen, weißt du, und ich mache das daran fest, dass er jetzt doch solche Sprüche, ich sag's mal, Sprüche bringt, wie you'll never walk alone. Woher kommt you'll never walk alone? Warum ist das in den, es kommt doch aus der Fußballerwelt, aus den Stadien, speziell hier aus Hamburg. Er ist doch überhaupt gar kein Fußballfan. Also wieso benutzt der so einen Spruch? Ich finde, das passt alles vorne und hinten.
Da kann man, das ist ja, also ich würde erstmal nochmal sagen, ich glaube, das Interview ist gar nicht erzwungen, der wird jetzt nur was reininterpretiert nochmal. Okay. Ich glaube, der hat einfach ein ganz normales Interview, liest sich wie jedes Interview von Olaf Scholz. Bei You Never Walk Alone, da ist ja tatsächlich, ich habe ihn das ja mal gefragt und da hieß es immer, nein, es sei seine Idee gewesen, diesen Spruch zu verwenden. Was man aber wissen muss, dass sein engster Vertrauter Wolfgang Schmidt, Kanzleramtsminister, ein riesiger Fan des FC St. Pauli ist, Dauerkarteninhaber. Und beim FC St. Pauli wird halt vor jedem Heimspiel You Never Walk Alone gesungen. Also wird das, weil Olaf Scholz ja mit Fußball gar nichts am Hut hat, wird er das irgendwie mal da gehört haben. Und er versucht, wie alle Politiker und Politiker, einen Satz zu finden, der mit ihm in Zusammenhang gebracht wird, und zwar möglichst positiv in Zusammenhang gebracht wird, weil sich, wenn du so einen Satz hast, ne, denk mal an Norbert Blüm, Gott hab ihn selig, ne?
Die Rente
ist sicher, ist totaler Quatsch gewesen, war vielleicht für Norbert Blüm sicher, aber für alle anderen, die danach, aber das ist mit ihm verbunden worden und damit konnte er, man sah Norbert Blüm und dachte, die Rente ist sicher, man sah Barack Obama und sagt, yes we can. So, und die Suche nach diesem Satz, die treibt auch Olaf Scholz um.
Aber er hat ihn, finde ich, bisher nicht gefunden.
Nein, er hat ihn gar nicht gefunden. Also was mit ihm im Moment ist der Doppelwumms, also der Wumms, der Doppelwumms und die Zeitenwende. Das sind aber eher Wörter als Sätze. Aber den einen Satz, den man mit ihm verbindet, den gibt es nicht. Und wenn du dir die Formulierung da anguckst, dann wird es ihm auch schwerfallen, so einen Satz zu kreieren. Und du hast ja recht, you never walk alone. Aber das ist es. Man merkt halt sofort, das passt nicht zu ihm. Und zu ihm passt halt das, so wie er spricht, das passt zu ihm. Und da wird halt nie dieser eine große Satz rauskommen und dem alle sagen, wow, das war's.
Ja, ich habe vor zwei Wochen her, da hattest du im Abendblatt darüber geschrieben, über diese Geschichte. Du hast ein paar Sprüche auf oder Zitate oder Slogans aufgeführt von Politikern. Mhm. Und wie sie das denn mit Leben erfüllt haben, beziehungsweise wie es ihnen auch manchmal falsch ausgelegt wurde, weil es ungeschickt formuliert war, etc. Und bei Barack Obama, finde ich, ist es am gravierendsten, weil du auch diese Szenerie beschrieben hast vor dem Brandenburger Tor oder vor der Siegessäule, wo er da geredet hat. Da hat er ja bei Bullenhitze in Berlin seinen Sakko ausgezogen, hat gefragt, ist das okay, wenn ich meinen Sakko ausziehe? Der Mann wusste einfach, wie es geht. Aber der große Unterschied ist, finde ich, bei Yes We Can, das kann ja jeder Depp sagen. Aber er hat es emotional mit Leben gefüllt. Und das ist, finde ich, immer das Schlimmste, wenn du etwas sagst und jeder weiß, du meinst das doch nicht.
Aber das ist das Problem. Also Olaf Scholz ist jemand, der die Emotionen aus der Politik herauslassen möchte, bewusst. Was ein großer Fehler ist, weil jeder Sprachwissenschaftler dir sagt, überhaupt jeden Wissenschaftler dir sagt, du kannst Inhalte nur transportieren, nur Emotionen. Je mehr Emotionen im Spiel sind, desto besser transportieren sich die Inhalte. Das kann Humor sein, das kann Ernsthaftigkeit sein, das kann Freude, Trauer, alles Mögliche sein. Und Olaf Scholz hat ja null Emotionen. Und deshalb wirkt halt so ein Satz wie You Never Walk Alone, der ja hoch emotional ist, weil man sofort an dieses Lied denkt. Das ist ja nicht nur beim FC St. Pauli, glaube ich, sondern auch in Liverpool. Ja,
Unterhaken, so, zusammenhalten.
Aber wenn das jemand sagt, der null Emotionen hat, dann wirkt das halt total komisch. So wie wenn irgendwie einer, der immer total ernst ist, plötzlich so einen Witz macht und alle denken, ich muss jetzt lachen, aber ich lache nicht, weil das meint er ja gar nicht so.
Am Schluss, wir reden ja öfter über Olaf Scholz und es macht immer total Spaß, sich mit dir darüber auszutauschen, weil du da auch so tief drin bist. Du hast ja nicht umsonst auch zwei Bücher über ihn geschrieben. Dieses Interview wird doch nichts verändern für ihn, oder? So wie ihn die Menschen ansehen, in seinen Werten, null, oder?
Es ändert sich erst was, wenn Olaf Scholz vor den Kameras so sein sollte, wie er auch hinter den Kameras manchmal ist. Aber ich glaube, das Interview ändert nichts. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob er tatsächlich der Überzeugung ist, dass er sich ändern muss. Ich glaube, in seinem Kopf ist jetzt einfach, hat das jetzt eine logische Erklärung, vielleicht stimmt das sogar, sagen, okay, wenn jetzt Armin Laschet Kanzler wäre oder wenn Angela Merkel Kanzler wäre, wahrscheinlich wären deren Werte genauso schlecht wie seine. Weil wir müssen uns jetzt vor, wir haben immer darüber gesprochen, dass es so viel mit der Kommunikation der Bundesregierung zu tun hat. Aber selbst wenn die Bundesregierung jetzt perfekt erklären könnte, warum alles so schlimm ist gerade, dann wäre es aber trotzdem schlimm. Also das hilft mir ja nicht, wenn einer sagt, ja, das ist, also ich kann dir das genau erklären, wie das gekommen ist, und sagst du, ja, stimmt eigentlich. Und dann guckst du und sagst, Inflation, wirtschaftlicher Rückgang, Krieg in Ukraine, Krieg in Israel und so weiter. es wäre wahrscheinlich jeder andere Bundeskanzler, das will ich damit sagen, wäre jetzt auch in der Situation, in der er ist. Und nochmal, die Bewertung von Angela Merkel dieser Jahre ist ja tatsächlich, wenn man, egal wo man es jetzt hört, eine völlig, irgendwie überall eine völlig andere. Und ich glaube, dass er da nicht rauskommen kann. Übrigens, weißt du, wer ich glaube, wer von dieser ganzen Situation gerade am meisten profitiert, weil er einen Kommunikationsstil hat, der das miteinander verbindet. Eine Ernsthaftigkeit mit einem Anpacken, mit einem Klartext sprechen.
Jetzt bin ich wirklich sehr gespannt zum Schluss.
Markus Söder. Ich glaube, dass die Zeit von Markus Söder gekommen ist. Und dass er macht es halt nahezu perfekt. Und ich glaube, die Zeit von Markus Söder ist gekommen.
Das heißt, da muss ich dir jetzt natürlich die Frage stellen, seine Show, ist ja auch eine Inszenierung, die er da in München macht mit, ich will hier Ministerpräsident bleiben und ich will nicht noch, du glaubst auch, er würde es machen.
Kein ernstzunehmender Politiker, Spitzenpolitiker, darf jemals den Eindruck entwecken, dass er nicht Bundeskanzler werden möchte. Also wir erinnern uns.
Wie hieß sie in NRW?
NRW, genau.
Hannelore
Kraft. So, ne, wenn es erwächst und das darf er, das ist immer so, mein Platz ist in Bayern und sonst was. Aber was mir auffällt, wenn man jetzt Markus Söder zuhört, das ist eine Mischung aus irgendwie klaren Ansagen, klarer Analyse, aber auch Einkehr und so, das ist schon. Und das ist dabei nicht unsympathisch, muss ich sagen.
Ja, der hat ja nicht umsonst so gute Werte.
Und ich glaube tatsächlich, also wenn sie schlau sind, die CDU, machen sie im nächsten Jahr oder im Spätsommer heißt es ja, auf die Frage, wann sie das festlegen, wer denn Kanzler wird, hat ja Markus Söder gesagt, im Spätsommer. Und auf die Nachfrage, was ist denn Spätsommer? Und das legen Friedrich Merz und ich fest. Also auf dem Niveau, ne, sie legen schon fest, wann Spätsommer ist. Also der hat genau verstanden, glaube ich, voraus. Das ist genau das, was jetzt, glaube ich, gefragt ist. Und das kann Olaf Scholz, wird das nicht liefern können und Friedrich Merz übrigens auch nicht.
In der vergangenen Woche übrigens Markus Söder bei Markus Lanz. Einfach in der Mediathek diese Folge checken. Hat Lars Haider recht? Also egal, wie man zu Markus Söder steht, aber ich würde sagen, da hat Lars definitiv einen Punkt, wenn es um das clevere Auftreten von Söder geht. Auf jeden Fall danke an unseren Chefredakteur für seine Analyse zum großen Olaf-Scholz-Interview. Lars, bis zum nächsten Mal bei Becker am Morgen. Du bist hier immer herzlich willkommen. Meine Chefs geben sich in unserer Wochenendausgabe die Klinke in die Hand. Jetzt macht sich auch schon unser stellvertretender Chefredakteur Matthias Iken im Podcaststudio breit. Haben die Herren nichts zu tun? Matthias hat am Wochenende immer eine besondere Aufgabe. Ich bereite drei verschlossene Umschläge mit drei verschiedenen Themen vor. Matthias weiß also nicht im Voraus, über welches Thema er mit mir reden muss. Und Matthias, du hast ja gleich beim Eintreten ins Studio dir deinen Umschlag geschnappt. Deshalb kann ich dir auch sagen, welche Themen an dir vorbeigehen. Zum einen, Madonna hat eine Klage am Hals.
Weshalb?
Sie ist in New York mal wieder, also ich tritt ja immer, also da steht eine Anfangszeit auf dem Ticket, kannst du vergessen, 2, 3, 4 Stunden später kommt Madonna.
Das weiß man doch.
Ja, aber da haben jetzt tatsächlich zwei Fans sie verklagt, eine Zivilklage in New York, weil sie sagen, wir müssen immer so früh aufstehen, das hätte man dann aufs Ticket draufschreiben sollen, so nach dem Motto. Wir hätten es wissen müssen, beziehungsweise man hätte es uns sagen müssen und wir hätten es uns nicht zusammenreimen müssen aus dem, wie Madonna halt ist. Ganz im Ernst, ich kann es verstehen.
Die Leute werden immer dümmer, beziehungsweise auf der anderen Seite. Ja, ich meine, wenn man eine Konzertkarte kauft und man glaubt, das Konzert beginnt um 20 Uhr, dann hat man ein klassisches Konzert besucht. Wenn man in ein Rockkonzert geht, dann muss man froh sein, wenn da vor 11:30 der Künstler schon auftritt. Das weiß man halt, das ist eine Nachtsitzung.
Ich finde das bei den Preisen mittlerweile, zieht das Argument nicht mehr. Aber wir wollten nicht darüber reden. An dir ist auch vorbeigegangen das Thema Ringtauschangebot aus London, Taurus. Oh. Das hochpolitische Thema.
Da hätten wir uns, glaube ich, ein bisschen streiten können.
Ja, das hätten wir.
Da habe ich eine etwas andere Position als die Mehrheit hier in der Redaktion. Ja,
da bin ich
auch immer Schimpfe.
Bin ich ausnahmsweise mal mit Anton Hofreiter einer Meinung. Jetzt wird's wirklich verrückt. Jetzt der dritte Umschlag. Jetzt kommt dein Thema. Jetzt bin ich gespannt.
Dry January, trockener Januar. Ja, da bin ich nicht dabei. Also thematisch vielleicht, aber nicht beim Nicht-Trinken.
Also ich mache das tatsächlich jetzt zum zweiten oder dritten Mal, glaube ich.
Deshalb gibt es ja auch kein Bier.
Ja, ich trinke ja auch kein Bier. Ich trinke tatsächlich nur Wein oder irgendwelches Prickelwasser. Und wir halten uns bisher wirklich dran, im Januar nichts zu trinken und haben uns, das ist auch ein bisschen verrückt und zeigt eigentlich auch, wie groß die Rolle von Alkohol im Leben ist, mit Freunden verabredet für nächste Woche dann, wenn der Monat vorbei ist, dann zelebrieren wir das erste Glas. Machst du sowas generell nicht mit oder brauchst du es nicht?
Doch, also ich mache auch mit, aber nicht im Januar, sondern in der Fastenzeit als
sag mal genau,
katholisch
wann ist die?
Sozialisierter Mensch. Die beginnt am Aschermittwoch, wenn alles vorbei ist und geht bis Ostern, hat allerdings, wenn man das ganz genau theologisch einordnet, immer eine Ausnahme, nämlich der Sonntag, der Tag des Herrn, ist eigentlich nicht Teil der Fastenzeit. Aber da bin ich dann jetzt nicht so katholisch. Eigentlich versuche ich wirklich diese 7,5 Wochen, die zwischen Aschermittwoch und Ostern liegen, ganz ohne Alkohol auszukommen. Wenn wir irgendwo eingeladen sind, trinke ich dann auch mal ein Glas Sekt zum Anstoßen mit. Aber ansonsten...
Aha, es gibt Ausnahmen.
Ja, also ich bin da kein Dogmatiker. Aber ich habe mir schon seit eigentlich 25 Jahren angewöhnt, einfach mal...
25 Jahre machst du das schon?
Ein paar Wochen ohne. Und das Lustige ist, ich finde die ersten Tage echt schwierig, weil man so gewöhnt ist, in der Kneipe zum Beispiel ein Bier zu bestellen oder abends noch ein Glas Wein mit der Gattin zu trinken. Das fällt dann weg. Und da muss man sich erstmal umstellen. Und witzigerweise nach 4-5 Tagen ist das völlig normal. Dann bestellt man wieder so ein alkoholfreies Bier oder so eine Apfelschorle. Und nach 4 Wochen denkt man sich, warum trinke ich eigentlich Alkohol?
Sag nochmal genau, warum machst du das? Also ich mache es einfach aus dem Grund heraus, Weihnachten, ich habe zwischen Weihnachten, Neujahr auch noch Geburtstag und dann Silvester, man trinkt doch relativ viel, finde ich. Und das ist dann gut, mal bewusst einen Cut zu machen und nicht zu sagen, ja, wir trinken jetzt mal weniger, sondern radikal zu sagen, mal 4 Wochen. Und wir beweisen es uns auch selbst, dass wir es überhaupt können. Aber bei dir spielt ja scheinbar, die Religion spielt die tatsächlich eine Rolle oder sagst du es einfach nur so, naja, ich bin katholisch?
Das ist der Anlass gewesen. Wir haben ja schon als Kinder, muss man sagen, gelernt, dass man in der Fastenzeit keine Süßigkeiten isst. Dann wurden die Süßigkeiten aufgebaut.
Gott, ist das strikt.
Beziehungsweise das Geld, was man sonst irgendwie für Lutscher oder Schokolade ausgegeben hat, kam dann in so eine kleine Spendenbox. Und dementsprechend hat man von frühesten Kindesbeinen an gelernt, es gibt eine Phase im Jahr, wo man irgendwie kürzer tritt. Und ich habe es meinen Kindern leider jetzt nicht irgendwie vererben können oder anerziehen können, aber es schadet nicht. Und irgendwann nach dem Studium habe ich damit wieder angefangen. Und wie gesagt, also ich find's gut. Meine Frau sagt manchmal, oh, trink mal was, dann bist du lockerer. Aber so einfach ist es nicht.
Merkst du körperlich was?
Nee, also es ist jetzt nicht so, dass ich plötzlich irgendwie wie befreit irgendwie bin. Also ich fühle mich, glaube ich, einfach gut, wenn diese 7 Wochen vorbei sind, weil man wieder gemerkt hat, man braucht das eigentlich nicht. Und trotzdem fängt man an Ostern schon wieder mit einem schönen Glas Wein an und ist dann relativ schnell wieder im Rhythmus drin. Ich meine, das kennst du auch, wenn du so Teil einer, in Anführungsstrichen, Szene bist, die abends auf Termin sind, da ist es ja fast Usus, dass du da ein Glas Wein in die Hand gerückt bekommst, schon wenn du ankommst, und dass dieses Glas Wein ständig nachgeschenkt wird. Und das finde ich teilweise auch echt ganz schön krass. Das merke ich ja auch dann in dieser Fastenzeit, wo ich dann immer sage, nee, ich nehme das Glas Wasser oder lass dann das Weinglas vor mir stehen, damit es nicht nachgeschenkt wird. Also es ist schon ein enorm großer Druck in unserer Gesellschaft, an diesem Alkohol teilzuhaben.
Da ist was dran. Da muss ich auch ab und zu drüber nachdenken. Also ich habe auch ein paar Freunde, die tatsächlich gar keinen Alkohol trinken. Nie. Generell nicht. Und die kriegen schon, ich versuche darauf zu achten, dass ich das nicht mache, aber die kriegen schon ab und zu halt einen blöden Spruch. Und es ist halt auch oft Thema. Sie sind dann auch die Einzigen am Tisch. Aber eigentlich müsste man sie eher feiern dafür, finde ich. Ich finde, das ist schon eine konsequente Haltung, gerade auch in der heutigen Zeit. Und mein Leben wäre ja nicht schlechter, wenn ich auch keinen Alkohol trinken würde. Ich merke allerdings körperlich gar keine Veränderung. Das erstaunt mich ein bisschen. Ich schlafe genauso, ich schlafe nicht ganz so schnell ein wie nach einem Glas Rotwein. Okay, aber ansonsten merke ich überhaupt gar keinen Unterschied.
Wahrscheinlich wachst du auch nicht mehr so oft auf, weil das ist ja der Witz am Alkohol, dass du sehr, sehr schnell einschläfst, aber dann auch schnell wieder wach wirst.
Ja, weil die Leber so richtig das abarbeitet.
Also das ist auf jeden Fall so. Ich schlafe besser jetzt, wo du es sagst. Aber auf der anderen Seite, ich bin jetzt auch nicht so ein Kostverächter, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich finde auch schon schön, dass man auf einer Party irgendwie mit ein paar Leuten zusammen einen trinkt. Oder wenn ich im Stadion bin, auf der Gegengrade, am Millerntor, dann bin ich auch nicht dabei irgendwie. Also natürlich während der Fastenzeit schon, muss ich alkoholfreies Bier trinken, was echt hart ist.
Aber ich werde nicht. Ich habe keine Ahnung, ich trinke kein Bier, ich weiß es nicht. Schmeckt alkoholfreies Bier nicht? Meine Frau trinkt dauernd Jever van Citrone und findet das gut.
Okay. Aber ich bin ja nicht eine Frau. Okay.
Stimmt, habe ich auch schon gemerkt. Woran habe ich das gemerkt? Ja. Aber Gesellschaft und Alkohol ist auf jeden Fall ein Thema. Ja, ich sag's jetzt mal unter uns beiden. Ich staune schon bei diesen Terminen, was auch bei uns auf dem Neujahrsempfang mittags, was da getrunken wird.
Ja, aber auch das ist viel weniger geworden. Also man muss, glaube ich, auch wirklich den Vergleich treffen. Und da bin ich froh drüber. Als ich in diesen Job reinkam, Ende der 90er Jahre, da war Alkohol auch schon am Mittag, was völlig normal ist.
Und der im Journalismus sowieso.
Des Hamburger Abendblatts sah so aus, der war freitags, die fingen um 11 Uhr an zu trinken und einige sind dann wirklich um 18 Uhr mehr oder weniger rausgetragen worden. Also das muss man auch ganz klar sagen. Ja gut, das gibt's
tatsächlich nicht mehr.
Ja, das ist jetzt übertrieben, aber die hatten wirklich richtig einen Sitzen und das hast du heute nicht mehr. Und wenn du mittags irgendwie ein Glas Wein zum Essen bestellst, die alten Kollegen, die haben das immer noch gemacht. Also hier, das kann man jetzt erzählen, selige Theo Sommer, mit dem wir einmal im Jahr immer zum Mittag getroffen haben.
Herausgeber der Zeit.
Dass ich ein Glas Wein mittrinke, damit er eine Flasche bestellen kann.
Ich habe das bei Gruner und Jahr damals in der Ausbildung auch erlebt, dass jemand tatsächlich der klassische Bürotrinker war. Der hatte in einer Papiertüte eine Flasche Korn oder irgendeinen Schnaps und die stand im Papierkorb, sodass man die nicht sehen konnte und von der Papiertüte eingeschlossen.
Ja gut, das ist natürlich was
schon anderes.
Das ist schon hart. Ja, ja. Das war jetzt nicht das Beispiel, was ich erwähnen wollte. Aber insgesamt hast du recht, gab es natürlich in dieser Zeit auch viele Leute, die so echt Probleme bekommen haben. Und da bin ich auch froh. Also ich meine, wenn du hier jetzt mit solchen Tüten rumliefest oder den Schrank aufmachst, ja, gut, und da rollt dann die Flaschen raus, dann kannst du davon ausgehen, bekommst du danach ein Problem mit der Personalabteilung, das zu Recht.
Und das zu Recht, absolut. Also für dich wird das Leben ein bisschen eingeschränkter am wievielten? Das ist
am Aschermittwoch.
Das ist datumsmäßig.
Ich habe jetzt noch nicht geguckt, aber das ist jetzt gleich, das mache ich jetzt gleich nach unserem Gespräch, ja. Weil das ist dieses Jahr ist Ostern relativ früh, dürfte das 8., 9. Februar sein. Ja, siehst du,
und bei mir ist es soweit. Relativ einfach, 31. Januar, am 1. darf ich wieder.
Dann können wir zwischendurch noch eintrinken.
Aber nicht im Büro, das hast du eben gut erklärt, das geht gar nicht, finde ich, Alkohol im Büro. Matthias Icken hören wir am nächsten Wochenende wieder. Dann steht ihm die Fastenzeit immer noch bevor. Bei den Hamburgern, die, wie ich, nur und nur in Anführungszeichen im Januar auf Alkohol verzichten, heißt es dann schon wieder hoch die Tassen. Zum Schluss möchten wir Ihre Aufmerksamkeit, liebe Podcast-Freunde, auf ein sehr trauriges Thema lenken. Es ist für unser Land eher sogar beschämend. Die Altersarmut von Rentnern. Sabine Tesche, meine Kollegin, die sich als Vorstandsmitglied von unserer Charity-Aktion Hamburger Abendblatt hilft, gerade bei diesem Thema sehr stark engagiert, kümmert sich um Ideen und Maßnahmen, die den betroffenen Rentnern helfen. Aber erstmal, Sabine, erläutere uns etwas genauer die Situation. Wie sieht es bei der Altersarmut von Rentnern aus?
Ja, es ist tatsächlich so. Bundesweit ist es so, dass es 25% der Rentnerinnen und Rentner ein Nettoeinkommen unter 1.000 Euro haben. Das ist die Armutsgrenze. Und in Hamburg ist es so, dass von den 430.000 Rentnern, die es gibt, immerhin 15% an der Armutsgrenze oder richtig arm sind. Und das ist eine dramatische Entwicklung, weil es 2005 noch 9,5% waren. Und jetzt sind es schon 15%. Das heißt, diese Menschen sind vor allem Frauen, ne, die eben in Teilzeit gearbeitet haben oder nur ganz wenig gearbeitet haben, die Kinder großgezogen haben, die unser Land mit stark gemacht haben, die jetzt auf Grundsicherung angewiesen sind, die jetzt zu Tafeln gehen müssen, die sich ganz furchtbar dafür schämen, um Hilfe zu bitten. Und das ist eben ein Riesenproblem, weil dadurch, dass sie eben nicht um Hilfe bitten, und das erlebe ich eben täglich bei unserer Vereinsarbeit, warten sie sehr lange auch. Sie gehen zu Tafeln meinetwegen und holen sich da Lebensmittel auch. Und da hat mir zum Beispiel die Frau von der Wilhelmsburger Tafel, die Leiterin, gesagt, dass als diese Ukraine-Krise ganz stark war und viele Ukrainer da waren, selbst die alten Leute nicht mehr hingegangen sind, weil sie gesagt haben, die Ukrainer haben das nötiger, ich möchte denen da nichts wegessen. Und das finde ich, das zeigt doch mal, mit welcher Scham behaftet die sind, wenn es darum geht, zu sagen, es reicht nicht.
Und dann stelle ich mir wahrscheinlich vor, dass das zweite große Problem, was dann auf dich zukommt, wenn du schon dich sozusagen nicht raustraust, es ist ja zwangsläufig, du bist einsam, du fühlst dich total verlassen.
Das ist das Riesenproblem. Du fühlst dich nicht nur verlassen, sondern wenn du arm bist, hast du eben kein Geld, um Freizeit zu haben. Ja, also was kostet so ein Zoobesuch? Ich meine, das können wir uns ja manche Normalverdiener nicht leisten. Bus, ne, müssen sie selber zahlen. Es ist so, wenn du eingeladen bist, diese Generation bringt ein Geschenk mit, aber das kannst du dir nicht leisten. Blumenstrauß, ich meine, das wird alles teuer oder Pralinen. Das heißt, es gibt kein Geld für Bahn, für Freizeit, Geschenke und dadurch werden sie noch einsamer. Und wir haben deswegen als Verein Hamburger Abendblatt hilft e.V., haben wir nicht nur Einzelfallhilfe, wir haben also ganz durchaus etliche, die durchaus täglich gibt es immer mal einen Antrag, auch über soziale Beratungsstellen für Rentner, die jetzt eine Brille von uns gerne hätten, das wird nämlich nicht mehr bezahlt, die gerne einen Zusatz für ihre Medikamente brauchen, die Möbel brauchen oder auch Kleidung, ganz oft leider auch Kleidung und Fahrräder. Aber was wir eben, was ich schon sehr früh, nämlich 2013 zusammen im Hamburger Sportbund gegründet habe, ist eine Initiative Mach mit, bleib fit. Weil ich nämlich festgestellt habe, mich haben Leute, Alte angerufen, dass sie niemanden haben, dass sie einsam sind, die sitzen in irgendeiner Wohnanlage und sprechen trotzdem mit niemandem. Weil diese Generation geht nicht auf jemanden zu und sagt und setzt sich irgendwie mit an den Tisch, sondern die sitzen vereinzelt dann rum. Und es gab damals ein Modellprojekt tatsächlich vom Hamburger Sportbund in einer Einrichtung, so Seniorenkurse zu machen. Also Bewegungskurse im Haus, ein Seniorentrainer kommt hin und dann gibt es manchmal Sitzkurs, aber eben auch einfach altersgerechte Kurse, mal was sie sich bücken oder solche Sachen. Apple klauen, also wirklich toll gemacht. Und das habe ich gemeinsam mit denen aufgestellt. Das ist ein Kooperationsprojekt, die Senat sind drin und inzwischen gibt es nach gut 10 Jahren 80 Gruppen in allen Bezirken von Hamburg in insgesamt 62 Senioreneinrichtungen. Und Sie fangen jetzt auch an damit, in Demenzeinrichtungen das stationär zu initiieren.
Danke, Sabine. Das sind tolle Aktionen, die ihr gestartet habt. Wer mehr darüber wissen möchte, wer sagt, ich bin ein Betroffener, bitte an uns wenden. Wir behandeln das natürlich sehr vertraulich. Da müssen Sie keine Angst haben, dass das öffentlich wird. Informieren Sie sich über unsere Homepage oder aber, auch diese Möglichkeit existiert natürlich, schreiben Sie uns einen Brief und erläutern Sie uns Ihre Situation, damit unser Team dann prüfen kann, ob und wie wir Ihnen helfen können. Wow, wir hatten heute viel mit Ihnen zu besprechen, das haben Sie gemerkt. Wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, gern Bäcker am Morgen abonnieren und bewerten. Montag sind wir wieder da. Unter anderem gehen wir dann der Frage nach, wie denn nun der typische AfD-Wähler aussieht. Sind es tatsächlich die berühmten alten weißen Männer? Bis Montag und bye-bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.